Deutschlandfunk zur Diskussion.
Die Klimafrage passt in kein Paket. Industrienationen unter Druck. Die Diskussionsleitung hat Michael Köhler.
Australische Wald- und Buschbrände bis vor die Tür von Sydney. Hochwasser in Spanien und auf dem Markusplatz steht alles unter Wasser bis in den Markusdom hinein. Die Klimafolgen und die Klima-Umweltschäden, sie sind mit der Hand zu greifen. Die Klimakonferenz Ende November in Madrid, sie steht unter Druck, muss gelingen. Das Klimapaket indes soll noch diese Woche durch den Deutschen Bundestag. Der Streit darüber hält aber an. Wir wollen in dieser Diskussion weniger über das Klimapäckchen und seinen Schnelldurchlauf im Kabinett sprechen, sondern über Verhaltensweisen im Alltag. Sind die Industrienationen eigentlich auf den Klimawandel eingestellt? Wie reagieren moderne Demokratien darauf? Dies unsere leitenden Fragen. Einen guten Abend und ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Ausgabe von zur Diskussion im Deutschlandfunk. Gäste darüber zu sprechen sind Frau Dr. Franziska Martinsen. Sie ist Privatdozentin für Politikwissenschaft in Hannover. Zurzeit ist sie Fellow am Käthe-Hamburger Kolleg Recht und Kultur in Bonn. Bei uns ist Herr Dr. Armin Nassee. Er ist Professor für Soziologie und fleißiger Publizist in München. Und auch dabei ist Hilal Seskin. Sie ist Schriftstellerin und Publizistin. Frau Seskin, soweit ich Sie kenne, halten Sie ja bei der Klimadiskussion nichts von Verzichtsdiskussionen. Da halten Sie, glaube ich, nichts von, weil das gleich Abwehrimpulse aktiviert. Richtig?
Ich weiß nicht, ich ändere meine Meinung so ungefähr jeden Monat einmal, weil manchmal denkt man, es ist irgendwie pädagogisch unklug, von Verzicht zu sprechen. Und dann denke ich wieder, mein Gott, wir sind doch mündige Menschen alle. Ja? Es steht fest, wir müssen unsere Lebensweise ganz stark ändern. Am besten geschieht das natürlich kollektiv, also über gesellschaftliche Regelungen, über einen Umbau des Marktes und so weiter. Aber natürlich schlägt er sich beim Einzelnen dann auch als Verzicht nieder. Und irgendwie ist es doch auch ein bisschen kindisch, wenn wir uns nicht trauen, das zu benennen. Natürlich müssen wir manche Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, damit wir überleben können. Und das sollte man ja irgendwie dann auch ehrlich ansprechen können.
Bienen, Herr Nassee, würden Söder wählen, wenn man sich anguckt, was der bayerische Ministerpräsident macht. Er stellt sich an den Straßenrand und verteilt Saatgut. Das heißt, die grüne Denke ist inzwischen auch in Bayern angekommen, ne?
Zumindest sieht es so aus. Und wenn nur die Bienen Söder wählen würden, dann wäre er nicht Ministerpräsident. Aber tatsächlich, das ist natürlich das Thema der Stunde und es ist kein triviales Thema. Also wie meine Vorrednerin ja auch schon gesagt hat, man kann es natürlich fordern und man kann hoffen, dass Menschen sich anders verhalten als vorher. Aber es geht vielleicht gar nicht um das Verhalten der Menschen, sondern um tatsächlich ja sehr komplexe Lösungen für eine sehr komplexe Gesellschaft. Und das ist in der Tat nicht trivial, das Thema kausal so herzustellen, dass wir sagen, dies muss getan werden, dann wird es also getan. Wenn es so wäre, würden wir jetzt nicht darüber sprechen.
Klimaziele ins Grundgesetz, Frau Martinsen, fordern die einen. Staatsrechtler sagen, Finger von sowas, sonst kommt alles Mögliche ins Grundgesetz. Will sagen, mit meinen ersten Beispielen, auch Grün kommt an beim Wähler. Damit meine ich gar nicht so sehr parteipolitisch, sondern das grüne Thema. Das ist so ein Großthema unserer Gesellschaft zurzeit, oder?
Ja, offensichtlich. Also zumindest in mittlerweile relativ breiten gesellschaftlichen Regionen. Allerdings, Sie haben was Wichtiges angesprochen, Grundgesetzstatus. Das wäre natürlich jetzt eine sehr forsche Forderung. Wir haben ja gerade schon von Hilal Seskin gehört, Sie als Person ändert Ihre Meinung und das passiert natürlich auch in der Gesellschaft. Da müssen wir natürlich sehr gut aufpassen, was wir also in eine so statische und überzeitliche Form dann pressen. Wir sollten mehr darauf schauen, was die Politik als dynamische Angelegenheit da übernehmen kann. Und ich glaube, da spielt eben das Individuelle, aber auch die institutionelle Politik und dann natürlich das Gesellschaftliche. Also was schaffen wir als Gesellschaft kollektiv? Das hatte ja auch schon hier meine Vorrednerin angesprochen. Und von daher, glaube ich, sollte Politik in einem weiteren Sinne verstanden werden.
Herr Nassee, Gesetzgebung habe ich mal vom früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Herrn Papier gelernt. Gesetzgebung ist Staatslenkung. Das ist das eine, wenn das Klimapaket durch den Bundestag geht. Frau Martinsen sagt gerade, das Individuelle aber, das ist das andere. Bei manchen verkürzt sich die Diskussion auf Hubraum gegen Zukunft, SUV gegen Klimaschutz. Ist es so einfach?
Natürlich ist es nicht so einfach und ich würde auch bezweifeln, dass die Gesellschaft tatsächlich identisch ist mit dem Kollektiven. Also sozusagen, das ist jetzt die etwas unsympathische Rolle des Soziologen zu sagen, also dass wir, selbst wenn wir kollektiv einen Konsens darüber hätten, was wir erreichen wollen oder sollen, also das ist ja nicht der Fall, aber selbst wenn wir das hätten, wären die Sachen damit tatsächlich noch nicht durchgesetzt und wir müssen tatsächlich feststellen, dass wir ja jetzt in der Kürze dieses Gesprächs schon ganz unterschiedliche Instanzen der Gesellschaft angesprochen gesprochen haben. Also es geht um politische Regulierungen, es geht um die Frage, was man eigentlich rechtsfest machen kann. Es geht offenbar um mediale Aufmerksamkeit und es wird auch um die Frage gehen, welche Art von Techniken und Produkten eigentlich in der Lage sind, nicht nur das Ökologieproblem irgendwie ansatzweise wenigstens zu lösen, sondern auch marktfähig zu sein. Und da sehen wir schon, dass es um viel mehr geht als nur um kollektiven Konsens oder kollektiven Willen, sondern es geht offenbar darum, in so einer schwierigen Gesellschaft wie unserer die unterschiedlichen Instanzen mit ihren je eigenen Logiken mitzunehmen. Und das ist der schwierige Versuchsaufbau.
Nicht wenige warnen ja davor, den Klimaschutz mit alarmistischen Mitteln zu bekämpfen, weil man dann in so ein Lagerdenken kommt und die Probleme aus dem Blick verliert. Wie eine Gesellschaft über Klima spricht, verrät auch was über das gesellschaftliche Klima? Ist das zu feuilletonistisch einfach gesagt, Herr Nassé?
Ja, ich würde schon sagen, und man kann natürlich die Nase darüber rümpfen, dass das, was öffentlich jetzt sehr stark diskutiert wird, womöglich nicht die Lösungen beinhaltet. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn das tatsächlich der Fall wäre. Die Funktion von so starker öffentlicher Diskussion besteht natürlich darin, dass die Gesellschaft jetzt auch dazu gezwungen wird, und zwar die Gesellschaft in ihren unterschiedlichen Instanzen, dazu Stellung zu nehmen und etwas zu tun. Das ist eine sehr legitime und auch eine sehr sinnvolle Form der Proteste und der öffentlichen Aufmerksamkeit, die wir zurzeit erleben. Aber der Wille, etwas zu ändern, ich wiederhole den Satz, ist noch nicht identisch damit, es zu tun. Das kennen wir auch aus kleineren Zusammenhängen im Privaten. Wenn ich wüsste, was ich alles wollte, ich meine, dann ist es noch lange nicht geschehen und ich könnte Ihnen viele Beispiele aus meinem eigenen Leben nennen, wo ich inkonsequenter bin als das, was meine schönen langen Sätze sagen können.
Ich würde gerne anknüpfen nochmal, weil Sie nach dem Alarmismus gefragt haben. Die Phrase hat man ja in den letzten Wochen häufiger gehört. Ich muss sagen, irgendwie stört die mich langsam, weil Alarmismus, also wenn man diese Ismus-Sache draus macht, das suggeriert ja sofort, dass die ganze Sache übertrieben ist, dass man sich hysterisch in irgendwas reinsteigert und so weiter und so fort. Das ist aber ja nicht der Fall. Wir haben es zugegebenermaßen mit einer sehr großen Dimension zu tun. Allerdings aber nicht ist sie übersteigert, sonst ergibt sich daraus, dass wir in einer ziemlich großen Welt leben. Ja. Ansonsten handelt es sich aber um völlig unhysterisch dargebrachte Fakten. Ja. Und die Frage ist nur, wie können wir mit unseren kleinen Köpfen diese ganz große Realität und diese ganz große Änderung, die ins Haus steht, fassen. Aber Alarmismus, finde ich, diskreditiert das wieder. Und was Herr Nassé auch noch gesagt hat, da möchte ich auch noch anknüpfen und zustimmen. Der Wille, etwas zu ändern, ist ja noch nicht mit dem Willen und auch der Fähigkeit, es zu tun, identisch. Ich finde, man begegnet diesem Motiv auch wieder in dieser Diskussion Verbot, Regulierung, ja. Verzicht von vorhin. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich bin zu schwach, um auf Fleisch zu verzichten, der Staat soll es verbieten und so. Ja, wir leben aber nicht in einem Staat, wo, ich weiß nicht, ein Diktator oder Papi oder so uns das befehlen kann. Natürlich müssen wir trotzdem zuerst als Wahlvolk zum Beispiel oder als Öffentlichkeit den Willen bilden und uns darauf einstellen, sagen, hey, darauf läuft es hinaus. Ja? Wir können Regelungen fordern, die dann auch uns wieder helfen, uns daran zu halten. Ja? Niemand kann uns das abnehmen, dieser Größe des Alarms sozusagen ins Gesicht zu sehen und dann eben Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, das und das wollen wir, das und das sehen wir als realistische Lösung. Da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Ja, wenn ich da vielleicht auch nochmal einsteigen darf, nochmal vom Feuilleton zurück zur Soziologie. Herr Nassé hatte ja schon angemerkt, das ist ganz richtig und ich bin da ganz bei Ihnen, das Kollektiv ist nicht die Gesellschaft. Und ich glaube, da liegt auch ein Problem. Wir müssen uns anschauen, wer ist denn die Gesellschaft? Also wir haben da, um das jetzt mal so ganz klassisch marxistisch zu benennen, wir haben da Klassen, ja, die eventuell im Konflikt stehen. Wir haben bestimmte, auch vergeschlechtlichte Vorstellungen. Also ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass das Auto jetzt für so eine Männlichkeit steht und weil sie ja Hubraum...
Frauen lesen gern und essen gern Gemüse.
Ja, und sind natürlich genau vegan und natürlich auch an der Rettung der Zukunft orientiert, wenn wir schon so wollen. Aber ich glaube, wir übersehen dabei, da findet sehr viel Konfliktpotenzial statt. Und apropos Alarmismus, ich finde, also da würde ich auch Hillel Sezgin recht geben, ich würde das nicht so negativ sehen. Ich meine, wir haben hier ein ganz großes Problem, nämlich ein Generationenproblem. Also wir haben eine Verantwortung, und zwar nicht nur für uns und jetzt im Moment, was in der Gesellschaft stattfindet und wie wir vielleicht auch kollektive Mehrheiten herstellen können, sondern wir haben das nicht erst, seitdem wir vom Klimawandel sprechen, wir haben das auch für die Nachkommen.
Ich finde, jetzt kommt ein bisschen Salz in die Suppe, Herr Nassé. Frau Martinsen spricht von Klassen oder gesellschaftlichen Gruppen oder Sektoren, ist jetzt egal, wie wir das nennen. Könnte es sein, dass sich hinter dem Ganzen auch ein Konflikt verbirgt, der nicht zwischen grün und nicht grün ist, sondern zwischen, ich sage es jetzt mal sehr plump, zwischen einer städtisch-universalistisch-kosmopolitischen, weltorientierten, gebildeten Schicht, einem Weltbürgertum und vielleicht einer anderen Haltung. Also es müssen ja nicht nur ostdeutsche Bürger sein, die es als unangenehm empfinden, wenn man ihnen sagt, sie sollen gendergerecht reden, sie sollen sich vegan ernähren, sie sollen identitätspolitisch denken. trinken und sie sollen mit dem E-Roller fahren. Haben wir da einen Kulturkampf?
Also wir haben auf jeden Fall einen Kulturkampf, der ungefähr an diesen Grenzen verläuft, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber ich meine, das Klimaproblem kann man darauf natürlich nicht reduzieren. Ich würde ja sagen, dass das zum Teil Ersatzkonflikte sind. Also die sind relativ leicht handhabbar, sodass man sich mit den operativen Fragen eigentlich weniger beschäftigen muss. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel über die sogenannte Flüchtlingskrise diskutiert. Und interessanterweise sind es zum Teil die politischen Kräfte gewesen, von denen man das nicht erwartet hat, die operativ zum Teil das Richtige getan haben, aber öffentlich so geredet haben, als würde die Welt untergehen, weil wir diese Geschichten haben. Also wenn ich etwa an meinen allerobersten Dienstherr, von dem gerade schon die Rede war, denke, dann hat man in Bayern ganz gute Politik gemacht, aber gleichzeitig so getan, als würde die Welt untergehen. Also der Alarmismus, wenn es ihn denn gibt, der findet nicht nur auf der Straße, sondern zum Teil auch in politischen Institutionen statt. Was ich damit sagen will, das ist, dass wir tatsächlich eine vielleicht etwas komplexere Idee, sagen wir mal, einer Theorie der Gesellschaft brauchen. Sorry, das ist jetzt meine Deformation professionell, dass ich darüber natürlich rede. Mit marxistischen Kategorien wird man da wahrscheinlich nicht weiterkommen, sondern man wird tatsächlich feststellen müssen, dass der Konflikt, wie wir ihn diskutieren, ein Ersatzkonflikt ist. Warum interessiert sich die AfD eigentlich für diese Klimageschichte? Weil man tatsächlich den institutionellen Eliten damit eins auswischen kann. Fürs Klima interessieren die sich überhaupt nicht. Und die interessieren sich auch nicht eigentlich für die operativen Lösungen, sondern das sind die Dinge, wo man die Leute vorführen kann. Und da sieht man, dass dieser Konflikt eben innerhalb der gesellschaftlichen Konflikte eine Funktion hat. Wenn ich noch ein Wort zum Alarmismus sagen darf, es gibt schon Alarmismus, aber den muss man ja vielleicht gar nicht so negativ sehen. Der hat eine Funktion. Alarmismus entsteht immer dann, und ich meine das jetzt wirklich nicht als negativen Begriff, entsteht dann, wenn die Instanzen der Gesellschaft offenbar selber nicht in der Lage sind, auf ein Problem zu reagieren. Dann muss man die Dinge lauter und vielleicht einfacher formulieren, als sie eigentlich sind. Und da sehen wir, dass sozusagen die Gesellschaft selbst eine Widerständigkeit hat, mit solchen Problemen umzugehen, was übrigens auch eine zivilisatorische Errungenschaft ist, dass man die Dinge nicht von jetzt auf gleich ändern kann. Also Trägheiten da sind, und gegen diese Trägheiten müssen wir jetzt vorgehen. Wie wir das tun, ist außerordentlich schwierig. Die Funktion der zu starken Sätze ist, dass vielleicht operativ handhabbare Sätze dabei rauskommen. Sorry, wenn ich das so kompliziert formuliere.
Ja, genau, da wäre jetzt meine Frage. Ich bestehe überhaupt nicht auf den marxistischen Begriffen. Das war jetzt nur so ein bisschen, um Klasse hier einführen zu können. Da wäre jetzt aber meine Frage, wo würden Sie denn sagen, worin besteht das Anliegen der AfD? Das ist sicherlich kein Klassenstandpunkt, also da gebe ich Ihnen recht, aber kann man das nicht vielleicht doch sogar soziologisch oder sozialpsychologisch erklären, warum Sie das Interesse haben, sich zum Beispiel gegen das kosmopolitische, urbane Bürgertum, das Herr Köhler schon angesprochen hatte, zu wenden? Da kann doch die Soziologie sicherlich noch mehr dazu sagen.
Ja, das kann sie, und das tut sie auch innerhalb ihrer selbst sehr kontrovers. Also ich bin etwa jemand, der nicht behaupten würde, dass man schon alles gesagt hat, indem man sagt, das seien Rassisten. Natürlich sind sehr viele rassistische Sätze dabei, aber warum sind die eigentlich im Moment so anschlussfähig? Ich würde ja eher tatsächlich sagen, dass wir mit diesem Konflikt, den Herr Köhler ja gerade sehr schön auf den Begriff gebracht hat, also sagen wir mal von einem Urbanismus und dem Gegenteil, wie immer man das nennen will, eine sehr einfache Beschreibung der Gesellschaft haben. Also meine, das ist ja geradezu ein Geschenk für die AfD, dass offensichtlich die Gesellschaft oder sagen wir mal die Öffentlichkeit sehr stark darauf einsteigt, so eine Art von Elitenkritik zu formulieren. Also die AfD hat eigentlich nur Interesse an Elitenkritik. Es ist ganz egal, worum es geht. Politische Eliten, kulturelle Eliten, wissenschaftliche Eliten, sogar religiöse Eliten, die ein Symbol dafür sind, dass die Gesellschaft offenbar selber zurzeit nicht in der Lage ist, sowas wie eine Übersichtlichkeit herzustellen, wie wir das vor kurzem noch hatten, mit Parteien, die antipodisch waren. Ich meine, SPD und CDU, das war doch eine super Arbeitsteilung. Man konnte auf beiden Seiten, auf einer der beiden Seiten stehen und wusste, wo man ist. Das weiß heute kein Mensch mehr. Und in dieses Vakuum umstößt natürlich die AfD, und deshalb ist das Klimathema für die natürlich auch ein Geschenk.
Klimaschützer, Herr Nassee, werden angegriffen, weil damit auch ein Lebensstil verbunden ist.
Nicht nur ein Lebensstil, sondern die Unübersichtlichkeit der Gesellschaft. Ich meine, wir haben ja objektiv dieses Klimaproblem. Da kann man ja, wenn man einigermaßen was in der Birne hat, irgendwie nicht dran vorbeigehen. Also das kann man nicht wegreden. Man kann es nur wegreden, wenn man tatsächlich damit ein anderes Problem lösen will, nämlich zu glauben, seht ihr, diese Welt ist so unübersichtlich und wir fühlen uns eigentlich darin unwohl, obwohl es uns eigentlich ganz gut geht, wenn man sich die Sozialstruktur von AfD-Wählern anguckt. Es ist aber anschlussfähig, diese Sätze genau zu sagen, und dann hat man eine einfache Beschreibung der Gesellschaft. Und das ist genau das Problem übrigens auch des Alarmismus. Also ich nehme jetzt wieder diesen Begriff, sorry, ich meine es gar nicht böse, der natürlich eine einfachere Geschichte erzählt, als man es eigentlich bräuchte. Und das ist die Schwierigkeit in dieser Welt im Moment.
Ja, das glaube ich auch.
Frau Seskin, bitte.
Das war Frau Martin.
Ja, nur ganz kurz zu der Unübersichtlichkeit. Da spricht natürlich Luhmann und der Wunsch nach Vereinfachung im Sinne von Komplexität, Reduktion der Komplexität heraus. Vielleicht ist Unübersichtlichkeit, aber auch Unübersichtlichkeit auch ein Synonym für Pluralismus. Und der muss ja gar kein Problem darstellen. Also,
aber eine Zumutung.
Eine Zumutung, das sicherlich. Also ich glaube, die Demokratie ist eine Zumutung, weil man mit all diesen unterschiedlichen Meinungen und Haltungen zum Klimawandel ja irgendwie auch zurechtkommen muss. Nur, das muss sie irgendwie gestalten und austragen.
Frau Seskin wartet, glaube ich, aufs Wort.
Ja, also andere Menschen sowieso immer eine Zumutung und man selber ist das ja auch irgendwie für sich. Aber
das stimmt, ich will unbedingt
wenn wir jetzt dabei schon sind. Aber ganz im Ernst, also ich bin ja keine Soziologin und deswegen kann ich mich dir jetzt, ich sehe mich eher so in der Philosophie oder eben im Feuilleton, da kann ich mich jetzt rauswinden aus diesen Klassenfragen, ja. Und würde noch mal gerne auf was ganz anderes, was Herr Köhler vorhin gesagt hat, zurückkommen. Sie haben so gesagt, diese ganzen Du-sollst-Sätze, du sollst vegan leben, du sollst nicht dies, du sollst aber jenes und so weiter. Ich finde auch das, um jetzt mal Herrn Nassier zu zitieren, ist ein kleines Geschenk an die AfD. Wenn wir drüber reden, so tun, als wären das alles total schlimme, fiese Zumutungen, die einer ansonsten ganz friedlich und frei vor sich hin lebenden Bevölkerung so entgegengebracht werden. Das ist so dieses alte Ideologieproblem. Die neue Ideologie oder die neuen Du-sollst-Sätze fallen auf, aber die alten ja nicht. Ich meine, wir haben ja sowieso Du-sollst-Sätze. Du sollst ein neues Handy kaufen, du sollst versuchen, bei Germany's Next Topmodel oder so und so dünn zu sein oder keine Ahnung. Oder du sollst versuchen, deine Gesangstalente zu finden, um vielleicht doch das Große loszuziehen. Wir haben eine Menge Du-sollst, auch Konsum-sollst vor allem. Wir haben nicht nur Angebot und Nachfrage, wir haben auch eine Bedürfnisproduktion. Ja?
Ja.
Wir haben eine Gesellschaft, eine Wirtschaftsweise, die darauf angewiesen ist, dass sie uns ständig auf subtile Weise suggeriert, was wir wollen sollen und was wir nicht wollen sollen. Ja? Stagnation und zufrieden sein sollen wir zum Beispiel nicht. Und jetzt kommen wir halt mit anderen Wollens- und Sollen-Vorschlägen und sagen, wäre das nicht vielleicht nachhaltiger? Und ich finde, wir sollten es nicht so da, also wir jetzt, als die wir drüber reden, sollten nicht den Fehler machen, so zu tun, als wären nur das Vorschläge, eine Gesellschaft oder Wünsche zu formen. Das andere sind ja auch welche. Und dann nochmal zu dem Thema Alarmismus. Also ich finde, anders als Herr Nassier, das ist schon ein eindeutig negativ besetzter Begriff, aber wie dem auch sei. Ich finde, die Größe der Herausforderung, auch der Gefahr, die vor uns steht, ja, der entspricht eigentlich nur etwas, das mit dem bisherigen bricht. Nicht so, oh, ich bin ein bisschen besorgt, wenn wir uns Politik machen. Naja gut, aber Sport gibt's auch. Also ich weiß, Sport gibt's auch, aber es ist schon faszinierend, dass diese Fridays for Future, dass sie mit etwas brechen, was eigentlich die Bestimmung der Kinder ist. Die Bestimmung der Kinder, die müssen erst mal warten, bis sie fertig sind. Ja? Und dann dürfen die leben. Ja? Das machen die aber nicht. Ja?
Genau.
Die streiken. Und die brechen mit der Normalität. Und ich finde, wir Erwachsenen, wir müssten diesen Impuls aufnehmen. Wir müssten viel stärker in diesen Alarmismus sozusagen einstehen. Wir müssen den jungen Menschen irgendwie die Last abnehmen, das jede Woche uns sagen zu wollen. Und sagen, okay, wir brechen jetzt auch mal mit einer Normalität. Weil wenn wir so weitermachen, dann gibt es Normalität in 10, 20 Jahren überhaupt nicht mehr. Also ich finde, wir sollten diesen Impuls aufnehmen, auch wenn das dann ein bisschen alarmistisch ist.
Es ist jetzt der Moment, wo ich einfach erwähnen muss, dass es ja auch Gegenbewegungen gibt, sowas wie Fridays for Hubraum und solche Geschichten. Man kann sich darüber lustig machen, man kann es auch sein lassen. Damit verknüpft aber, Herr Nassier, ist ja eine sehr ernste Frage. Sie haben Anfang August, glaube ich, dazu einen großen Artikel im Feuilleton der Süddeutschen geschrieben, nämlich die soziale Frage. Du kannst das Klimaschutzproblem nicht lösen, indem du städtische Eliten nur als Beispiel nimmst und darüber zum Beispiel in Brandenburg oder Sachsen oder sonst wo, Bergbauregionen oder andere oder Pendler aus dem Rheinland oder aus der Uckermark oder so vergisst, richtig?
Ja, also ich will jetzt mal selbstkritisch sagen, das war vielleicht nicht der beste Text, den ich in meinem Leben geschrieben habe.
Es gab viele Leserbriefe,
Also das ist aber nicht das Maß, also das wäre eher ja sozusagen eine Bestätigung. Aber was ich damit meine, das ist eher so, dass wir, wenn wir über diese Fragen sprechen, wir mit dieser Widerständigkeit der Gesellschaft rechnen müssen. Und ich meine damit jetzt nicht nur die Widerständigkeit der Verstockten oder so, sondern wir, die wir über solche Dinge reden, sind ja milieumäßig uns relativ ähnlich. Ja? Und es gibt Milieus, die sind vielleicht nicht so stark, sagen wir mal, gewöhnt daran, solche Fragen in der Weise zu diskutieren, wie wir das tun. Außerdem, ich will das jetzt nicht Klassenfrage nennen, aber es gibt eine soziale Ungleichheit auch im Hinblick darauf, wie stark solche Praktiken des Alltags, wie soll man sagen, für das eigene Überleben außerordentlich wichtig sind. Das Symbol dafür ist der berühmte Pendler oder Pendlerin. Und das ist sozusagen etwas, das sieht natürlich doof aus, wenn man den jetzt sozusagen in die erste Reihe bringt und sagt, du willst natürlich, dass die Leute mit ihrem Hubraum durch die Gegend fahren. Es ist ja viel interessanter, und Frau Seskin, Sie haben das, glaube ich, gerade ganz gut formuliert mit diesen Verboten und Geboten, die wir so haben. Also Sie haben gerade die versteckten Gebote und Verbote genannt. Ich meine, es gibt ja auch ganz offene. Die Gesellschaft ist voll von Rechtsregeln, die alle möglichen Sachen verbieten. Ja, also wenn man etwa an Arbeitsschutzstandards denkt, dann ist das ja ein Verbot bestimmter Praktiken. Und damit haben wir uns relativ gut arrangiert. Und die also das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge. Und ich finde ja eigentlich interessant, unter welchen Bedingungen solche Gebote und Verbote eigentlich konsensfähig sind und unter welchen nicht. Meistens ist es so, dass es starken Widerstand gibt, wenn die Dinge praktisch funktionieren. Dann sind auch diejenigen, die das eigentlich vorher falsch fanden, Leute, die gesagt haben, haben wir immer gesagt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und gerade was Sozialstandards und Ähnliches angeht, die sehr konfliktuös sind, die bringen dann irgendwann etwas Funktionierendes hervor. Und ich stelle mir tatsächlich vor, dass die Dinge eher lösbar sind, wenn man sich danach fragt, wie kann man denn eigentlich Lösungen alltagsnah oder alltagskompatibel implementieren, damit Leute sozusagen feststellen, dass sie eigentlich mit diesen neuen Dingen, auch wenn es Verbote sind, auch wenn es Gebote sind, auch wenn es Veränderungen von Lebensformen sind, tatsächlich leben können. Und das ist vielleicht die große politische Kunst, die wir brauchen. Ich bin, glaube ich, in dieser Runde der Älteste mit Abstand. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie oft die Welt untergegangen ist in unterschiedlichen Dimensionen, wie wir das so kennen. Ja, man denke an den Kalten Krieg. Ich bin 1981 auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg war das, glaube ich, mit einer Binde auf dem Kopf mit Angst rumgelaufen. Wir haben uns eingeredet, dass der Dritte Weltkrieg unmittelbar bevorsteht. Es gab viele Ökologiefragen und so weiter. Ich mache überhaupt nichts lächerlich. Leute fangen normalerweise an, mit solchen Sätzen um was lächerlich zu machen, sondern ich will sagen, wir sind auch gewöhnt daran, diese eschatologischen Sätze zu sagen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir das wirklich mal umsetzen müssen in praktikable Formen von Politik. Und die muss sich nicht erweisen bei uns, die wir lange Sätze bilden können, sondern die muss sich erweisen in konkreten Lebensformen, die für die Menschen lebbar sind, wo es um den Alltag geht, wo es darum geht, dass der Lohnzettel funktioniert, wo es sowas wie kalkulierbare Lebenswelten gibt und wo es sozusagen Lebenswelten gibt, in denen man auch, das Stichwort ist gerade gefallen, sehr wichtig, Pluralismus aushalten kann. Das ist vielleicht unter gesellschaftlichen Aspekten zurzeit das Wichtigste, was wir brauchen.
Das sagt Armin Nassee, der Soziologe in unserer Runde in der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk zum Thema ein Paket für den Klimaschutz. Industrienationen unter Druck. Wir sprechen über gesellschaftlichen Wandel. Bei uns ist die Politikwissenschaftlerin Franziska Martinsen und Hillel Seskin hat zu Beginn unserer Sendung gesagt, und durch diese Sendung führt weiterhin Michael Köhler, wir müssen unsere Lebensweise ändern. Machen wir es doch mal ein bisschen praktisch, Frau Seskin. Wie müssen wir es ändern, um es uns wirklich mal anzupacken? In der Familie kennt man das, wenn die Tochter sagt, Papa, das große Auto, das geht so nicht mehr. Dann habe ich zwar noch kein E-Auto gekauft, aber da gibt es ja schon sowas wie sozialen Druck. Es gibt gesellschaftliche Prämien. Man ist ein hipper, toller Typ, wenn man das technisch neueste Handy und Ähnliches hat. Müssen wir andere Prämien in der Gesellschaft aussetzen vielleicht?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, so geht es schon mal nicht, dass man so an einzelnen Konsumgegenständen irgendwie festmacht. Und das mit dem Elektroauto, das ist ja nur auch noch kein Geschenk an die Natur, solange wir nicht wissen, wo der Strom herkommt. Also ja, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass SUVs oder was auch immer wir benutzen für den Transport, ja, dass es Energie verbraucht. Und wir können alle sagen, oh, ich bin gegen Kohlekraftwerke, abschalten. Ja, keiner von uns besitzt eins, das ist ja klar. Ne? Aber wir müssen uns einfach trotzdem als Gesellschaft überlegen, wie wollen wir denn den Strom dann einsparen? Ja? Deswegen habe ich vorhin gesagt, es kann auch unbequem werden. Ja? Es kann dann unbequem werden, wenn viele von uns die Einkäufe, wenn ich meine Einkäufe wieder nach Hause tragen muss oder sowas, um es überspitzt zu sagen, nein, ich fahre keinen SUV. Deswegen bin ich da auch bequem dabei, euer SUVs abschaffen. Aber was ist denn mit den anderen Bequemlichkeiten? Ja? Ich denke, dass wir da irgendwie auch so ein bisschen, oder wie soll ich sagen, Herr Nassee hat jetzt ein paar Mal gesagt, ja, wir mit den langen Sätzen, oder wir haben vorhin viel über Milieus gesprochen. Ich glaube nicht, dass das nur daran liegt. Es ist nicht so, dass wir fein raus sind, wir machen alles super duper und die anderen blicken es nicht und die wählen dann AfD oder sowas. Also ich bin ja jetzt nicht nur als Radiodiskutantin, sondern auch als Tierrechtlerin unterwegs. Und da muss ich auch sagen, ich bin seit Jahren frustriert, wie gut Leute, die sehr schöne lange Sätze bilden können, mit langen Sätzen begründen können, warum sie weiterhin Tiere essen, obwohl sie wissen, wie es den Tieren in den Ställen geht, obwohl sie wissen, dass Schlachten eigentlich gewalttätiges Töten ist, obwohl sie wissen, dass es für die Klimakatastrophe noch schlimmer ist, wenn man tierische Produkte isst. Wir können uns das alles schönreden. Das ist nicht so einfach mit der Bildung, die dann automatisch zur Einsicht führt. Ich glaube aber, um jetzt nochmal auf Ihre letzte Frage zurückzukommen, wir dürfen, glaube ich, das nicht so... Wie soll ich sagen, wir stellen es immer so gegenüber, soll ich als Individuum was tun oder soll es als Struktur sein? Ja, also soll ich als Papa sagen, er soll kein SUV kaufen und so weiter? Und es muss natürlich beides zusammenkommen. Das Individuum ist nur die Schnittstelle, an der wir das dann erleben und natürlich auch zum Beispiel als Wahlvolk, wir gehen einzeln zur Urne. Ja? Aber das widerspricht sich überhaupt nicht. Und manchmal müssen wir einfach eine größere Perspektive einnehmen und sagen, ja, der SUV alleine ist es nicht. Wir brauchen völlige Änderung des Transportwesens. Wir brauchen eine Regulierung, ob wir überhaupt so Futtermittelimporte haben wollen. Wir brauchen eine Regulierung, dürfen überhaupt weiterhin Tiere bei uns gemästet, gezüchtet, geschlachtet werden. Wir brauchen eine Regulierung, wollen wir überhaupt weiter zum Beispiel Rüstungsexporte machen, auch sehr ressourcenintensiv, aber auch natürlich in anderer Weise sehr katastrophal für die Welt. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob wir als Gesellschaft oder als Staat dann auch die Wirtschaft doch in ganz anderer Weise regulieren müssen, als wir das jetzt tun. Und das ist natürlich ein ganz großes Tabu von einem Land oder von einem Europa, was irgendwie den Neoliberalismus sich so verschworen hat. Aber davon müssen wir wohl abrücken.
Ja, allerdings.
Sie können den sauren Regen nicht im Ortsverein Südhessen regeln. Und genauso, ich glaube, Neuseeland hat 4 Millionen Einwohner oder vielleicht ein bisschen mehr, aber 10-mal so viel Schafe, weil nämlich die Chinesen die nach...
Schafe sind gut.
Weil, ja, aber die 40 Millionen Schafe in Neuseeland, weil die Chinesen die abfragen oder ähnliches. Das heißt, es ist nicht damit getan, mit nationalen Gesetzgebung. Frau Martinsen, der Satz klingt in meinen Ohren immer noch nach. Wir müssen unsere Lebensweise ändern. Hat Hilal Seskin recht?
Ja, unbedingt hat sie recht, aber es muss natürlich auch möglich sein, sie überhaupt zu verändern. Hilal Seskin sagte ja gerade, der SUV ist es nicht alleine, aber warum kann man überhaupt den SUV so leicht kaufen? Warum kann man so schlecht mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln irgendwo hinkommen? Und ich bin jetzt hier natürlich die Vertreterin ohne Führerschein, ohne Auto. Meine Eltern, ich komme aus einem ökologischen Haushalt, haben auch das Auto abgeschafft. Ich habe das erlebt, dass man das in einer Großstadt machen kann. Das ist enorm privilegiert und da kann man sagen, ja, das waren Individuen, die so sich entschieden haben. Es war möglich, weil es dann schon Carsharing gab. Also 5 Jahre früher wäre es nicht gegangen und 5 Jahre später ging es. Jetzt im Moment ist es immer noch nicht attraktiv. Das muss dann attraktiver gestaltet werden. Da sind wir bei der Regulierung und ich war jetzt viel auf Podiumsdiskussionen, wo es immer ging, ja, die so viel beschworene Ökodiktatur, die ja ein Kampfbegriff ist, auch von der AfD, sei ja irgendwie das Schrecklichste, was uns passieren kann. Und da müssen wir tatsächlich auch gut dran arbeiten, dass uns das nicht passiert. Also China wäre ja so ein Beispiel. Also autokratisch kann man natürlich auch den Klimawandel wahrscheinlich sehr gut regeln. Aber wie schaffen wir das, dass die Demokratie nachhaltig wird? Und zwar jetzt nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern eben auch als Demokratie es schafft, so die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, dass sie auch Lust haben, darüber nachzudenken und sich nicht sofort angegriffen fühlen. Also ich meine, ich bin wirklich eine, die auch Aufkleber auf Autos verteilt. Das gebe ich hier ganz offen zu. Und die diese Idee enorm begrüßt, ja, den Leuten auch den Spiegel vorzuhalten. Aber mir ist schon klar, dass das zum Teil auch dann die Falschen trifft, die keine Wahl haben. Das ist nicht, um sie zu entschuldigen, dass sie den SUV fahren, aber das ist ein Verständnis dafür, dass manche nicht auf das Auto verzichten
Frau
können.
Frau Martinsen ist ja mit ihrem Argument nicht alleine. Das geht ja über Wissenschaftler, Ökonomen bis in die Kirchen hinein. Der EKD-Ratsvorsitzende hat das auch gerade gesagt, Herr Bedford-Strom. Warum bleibt die Politik immer so weit hinterher, wenn die Gesellschaft eigentlich vielleicht schon ein bisschen weiter ist? Ist das so, Herr Nassé? Sind wir gesellschaftlich vielleicht doch ein bisschen weiter als das gesetzliche Klimapaket?
Das glaube ich schon. Und Frau Martinsen, Sie haben das gerade sehr schön beschrieben. Also Sie haben eigentlich beschrieben konkreter, was ich etwas abstrakter vorhin gesagt habe. Das muss lebbar sein. Also den SUV zu verbieten wird nicht gelingen, aber Struktur, also nicht so einfach gelingen, sagen wir mal so. Mhm. Aber Strukturen zu schaffen, in denen es sich gar nicht lohnt, in einem SUV zu sitzen, das ist etwas, was wir tatsächlich machen müssen. Da sehe ich übrigens die öffentliche Hand auch wirklich in der Pflicht. Ja. Also wenn man etwa an den öffentlichen Nahverkehr denkt, wenn man an den öffentlichen Fernverkehr denkt, wenn man an sowas wie Strukturen denkt, in denen etwas passiert. Frau Seskin, Sie haben vorhin diese Unterscheidung von Struktur und Individualität gemacht. Ich würde jetzt soziologisch sozusagen das nochmal auf die Spitze treiben und sagen, das ist eigentlich gar kein Unterschied. Wir sind in unserer Individualität eigentlich das, was die Strukturen entsprechend zulassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr, sehr viel an Strukturen, an Erwartungen, an Institutionen und Ähnlichem, an Prämien tatsächlich ändern können, sodass das, was die Menschen machen, eigentlich erlebt wird als etwas, was sie selbst gewählt haben. Wir tun ja jetzt immer so, als würden wir alles sozusagen mal so eben aus unserem eigenen Kopf heraus erfinden. Also Veränderungen gelingen tatsächlich nur, wenn sie sich im Alltag bewähren können. Ich glaube, den Satz habe ich gerade schon mal gesagt. Und also es ist ein Hinweis darauf, dass er offenbar nicht ganz falsch sein kann, sonst wäre ich nicht zweimal drauf gekommen.
Und wir hätten ihn massiver widersprochen, meine Gäste.
Also ich wollte damit nur sagen, Frau Martinsen, Sie haben da gerade ein paar Beispiele genannt, unter denen genau sowas gelingt. Und dann frage ich mich, ob ein Klimapaket nicht viel, viel stärker an solchen Strukturen ansetzen müsste, die ja eigentlich gar kein Verbot und Gebot sind, sondern ein Angebot an die Gesellschaft, das Verhalten, sozusagen Verhaltensveränderung zu prämieren. Da kommt überhaupt gar kein Mensch mehr auf die Idee, dass man etwas verbietet oder etwas verloren hätte. Ich glaube, dass da intelligentere Lösungen möglich sind.
Ja, mir fehlt
Frau Seskin, bitte.
Ja, mir fehlt noch ein Stichwort, was da, glaube ich, gut reinpasst, nämlich einfach Lobbyismus. Also wir reden jetzt ja so, dass wenn wir so die ideale Willensbildung hätten demokratisch und dann würde die Regierung das einfach umsetzen. Und warum hinkt die dann hinterher? Ja, ein Thema ist eben, dass Regierungen nicht einfach nach vernünftigen Maßgaben und nicht einfach nach dem Wählerwillen, selbst wenn er vernünftig ist, regieren, sondern dass man zum Beispiel ganz besonders an der Agrarpolitik zum Beispiel erkennen kann, dass Lobbygruppen ganz stark Einfluss nehmen. Also ich sehe das deswegen so genau, weil ich irgendwie seit Jahren auch so als Journalistin da immer wieder drüber schreibe. Also man kann das verfolgen. Es gibt so viel Kritik gegen große Ställe, gegen bestimmte Praktiken von bestimmten Unternehmensgruppen. Es gibt Tierschutzverstöße, es gibt Probleme mit Kontrollen der Veterinärämter und so. Die rollen ganz oft einfach so ab wie eine Welle am flachen Strand oder so. Ja? Man kommt hier nicht dagegen an. Auch unsere Landwirtschaftsminister, sowohl auf Bundes- als auch, wenn sie der entsprechenden Partei angehören, auf Landesebene, lassen da ganz viel durchgehen, sind sehr freundlich, nicht für die Bauern generell, sondern für die Tierbauern zum Beispiel, also die Tiermäster. Und das ist natürlich ganz schwierig. Das gibt es auch auf dem Transportwesen. Da haben wir auch eine ganz starke Lobbygruppe, auch in Brüssel und so weiter. Und das ist noch ein ungelöstes Problem eigentlich. Wie sollen wir da dagegen steuern? Also da haben wir ja sozusagen Demokratiedefizit, dass sich der vernünftig gebildete Wählerwille auch gar nicht so leicht durchsetzen kann.
Ja, Lobbyismus war das Stichwort. Jetzt habe ich das so verstanden, nicht nur der böse Lobbyismus, der so ohnehin machtvoll in den Hinterzimmern sowieso schon stattfindet, sondern in einem weiteren Sinne, da, wenn ich das richtig verstehe.
Also ich meinte nur den Bösen.
Ah, okay. Nee, dann sind wir, glaube ich, da einer Meinung. Aber es gibt tatsächlich...
Die Verteidigung hat das Wort, Frau Martin.
Ja, es gibt tatsächlich Versuche, Lobbyismus auch von unten aufzubauen. Da kann man jetzt über den Begriff streiten, ob das dann noch passend ist. Also ich finde auch immer, man sollte den Lobbyismus auf der bösen Seite belassen und das andere dann eher politischen Einfluss, Macht, ja, im ahrenschen Sinne kollektive Macht oder so benennen. Aber wenn wir die Fridays for Future Bewegung in diesem Sinne jetzt als, sie ist sicherlich nicht so effektiv wie Lobbyismus, der böse Lobbyismus, aber wenn wir das stärker in den Blick nehmen, wie viel da an gesellschaftlicher Kraft eigentlich schon da ist, ja, dann ist das dann die Frage, wie kann das in Demokratien dann zu mehr effektiver Meinungs- und Willensbildung, wie das bei Habermas heißt, dann führen? Und das ist, glaube ich, eine offene Frage. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch ein kultureller Wandel nötig, nämlich genau das, was vorhin schon gesagt wurde, nehmen wir doch die Jugendlichen mehr ernst. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie ihnen gleich es nachtun müssen und uns sofort mit ihnen zusammenschließen. Sie müssen sich ja auch an irgendwas reiben, aber wir sollten wahrscheinlich doch stärker darauf achten, was schon an Ideen da ist.
Herr Nassé, es muss lebbar sein, haben wir jetzt mehrfach gehört, das kann man viel darüber diskutieren, aber es braucht hin und wieder doch offenbar auch so charismatische Persönlichkeiten in einem positiven Sinne. Frau Martinsen hat die Fridays for Future Bewegung gerade genannt. Das Interessante an Figuren wie Greta Thunberg oder anderen ist doch vielleicht, dass es unideologische Personen sind, keine Visionäre, die mit großen Weltentwürfen kommen, sondern einfach sagen, da gibt es ein Problem und das muss jetzt gelöst werden. Das hat Vorrang.
Ja, natürlich. Also das sozusagen, dass das Charisma ist sozusagen der Versuch der Zuspitzung. Und das Problem von Charisma ist dann immer, das hat schon der alte Max Weber geschrieben, wie man das veralltäglicht. Aber ich meine, vielleicht braucht man noch viel mehr als Charisma gute Ideen. Und das ist eigentlich das, was ich tatsächlich vermisse. Also Frau Martin, Sie haben gerade über den Lobbyismus gesprochen. Also ich meine, der Lobbyismus, wie wir ihn zum Teil auch aus der Industrie zurzeit kennen, ist ja einer, der gar nicht mal ökonomisch vernünftig ist. Also wenn die deutsche Automobilindustrie so weitermacht, dann wird sie bald verschwunden sein. Und das kann ja eigentlich nicht im Sinne, sagen wir mal, selbst einer ganz kruden, deutlichen ökonomischen Logik liegen. Also wir waren mal tatsächlich Technikführerschaft, Technologieführerschaft in der Welt mit der Entwicklung von bestimmten Technologien. Das sind wir im Moment nicht. Wenn ich in der Autoindustrie was zu sagen hätte, also ich bin ja nur ein Soziologe, aber ich stelle mir sozusagen vor, ich müsste diese Logik bedienen und müsste auch bedienen, dass solche Unternehmen tatsächlich weiterhin Gewinne machen, dann müsste man sich doch tatsächlich darauf einstellen, dass die Anforderungen an Mobilität sich verändern. Und dann kann man nicht immer in dieser Form eigentlich verteidigend die alten Strukturen bearbeiten, sondern da müsste man ganz im Sinne des Kapitalismus sich fragen, wofür wird es in Zukunft eigentlich Märkte geben? Und diese Märkte werden sich radikal verändern, auch weil sich die politischen Rahmenbedingungen verändern werden. Da bin ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht und wundere mich. Also ich würde mir einen Lobbyismus der Industrie wünschen, die sagen würde, Leute, produziert mal Rahmenbedingungen, Bedingungen, unter denen wir tatsächlich zum Beispiel als deutsche oder europäische Industrie in der Lage sind, tatsächlich Meinungsführerschaft und auch Technologieführerschaft im Hinblick auf neue Produkte, Lösungen, Mobilität und Ähnliches zu produzieren. Aber da bleibt man in alten Bahnen, die unglaublich langweilig sind. Also neben charismatischen Personen, um auf diese Frage zu antworten, braucht man bisweilen charismatische Ideen und die fehlen tatsächlich. Und wenn sich die Industrie sowas von Soziologen oder Feuilletonisten oder Politikwissenschaftlerinnen sagen lassen muss, dann sind wir echt in der Krise.
Könnte es sein, dass wir haben begonnen mit der Forderung, ich glaube Frau Seskin, nach dem individuellen, also nach individuellen Lebensweisen, Lebensstiländerungen. Herr Nassi hat über Strukturen gesprochen, Industriepolitik. Könnte es sein, dass wenn in allen Sektoren ein bisschen was geschieht, es zu einer Bewegung kommt? Was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel, also als Kulturjournalist weiß ich, es gibt eine Initiative deutscher Museen, die sagen, wir verhalten uns eigentlich klimaschädlich. Wir machen Leihverkehr durch die ganze Welt auf eine Weise, der nicht sinnvoll ist. Unsere Klimaanlagen in unseren riesigen Museen, davon haben wir in Deutschland 2000 mindestens, je nachdem wie man zählt, sind es mehr. Da ist was nicht in Ordnung. Auf der Biennale in Venedig wurde eine umweltkritische Oper prämiert und hat den Goldenen Löwen bekommen. Der litauische Beitrag war das über die Opernperformance Sun and Sea Marina. Also es gibt doch schon einen kulturell-gesellschaftlichen Schub, nur der ist verteilt auf verschiedene Sektoren. Das ist doch erstmal nicht schlecht, oder?
Ja, aber man könnte auch sagen, vielleicht ist das erstmal nur Kosmetik, ja. Also da wäre jetzt die Frage, wie nachhaltig ist das jetzt tatsächlich mit den Klimaanlagen? Natürlich muss da irgendwas geschehen. Ich wäre mir nur nicht sicher, ob man es dabei, also ob das jetzt tatsächlich die Avantgarde oder die charismatischen Ideen, die Herr Nassi eingefordert hat, schon sind. Also man könnte sagen, das sind öffentliche Einrichtungen, das ist eigentlich das Mindeste, ja, dass sich darum jetzt eben Behörden und so weiter kümmern, von Steuergeldern finanziert. Ich glaube, dass es aber tatsächlich mehr sein muss, als einfach nur das gute Gefühl, jetzt in ein klimagerechtes Museum zu gehen. Ja. Und ich glaube, da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion und die Frage schon auch, es muss mehr sein, als darauf zu warten, dass irgendwas von oben geschieht. Ja. Sondern wir müssen das tatsächlich, wenn dann überhaupt, auch mitgestalten. Und ich glaube, darum kommen wir nicht herum. Das ist auch
die Klimaschutzziele sind verfehlt, das gibt sogar die Bundesumweltministerin zu. Ne?
Ja.
Also für 2020 und 2030.
Ja, genau. Und die Dringlichkeit stellt sich jetzt schon. Also ich meine, das zeigt uns ja Greta Thunberg. Ich meine, es ist die Frage, ob wir jetzt immer diese Figur so aufladen müssen. Sie ist ein junges Mädchen. Sie ist eine enorm faszinierende Persönlichkeit. Und sie eignet sich sicherlich als Vorbild, um auch andere zu mobilisieren. Aber ich glaube, wir sollten da tatsächlich dann mehr auf die Ideen schauen. Und das wird jetzt spannend. Es wird jetzt in 2 Wochen an den Universitäten, wird es Klimawochen geben. Und wer weiß, was daraus für Ideen entstehen. Da kommt es jetzt darauf an, diese aufzugreifen und sie weiter in die Gesellschaft auch zu tragen. Also das ist ein Bildungsauftrag auch.
Nochmal, bitteschön, Frau Seskin.
Ja, zu Frau Thunberg. Ich denke jetzt, sie ist nicht nur Charismatikerin, sondern sie ist, glaube ich, kein Zufall, dass sie auch Asperger-Autistin ist. Und sie sagt ja oft, dass sie deswegen eigentlich auch so eine Schwarz-Weiß-Sicht irgendwie hat, die ihr ermöglicht, da radikale Positionen einzunehmen. Mhm. Und nicht mal das sehe ich als Einziges, sondern ich glaube, gerade als jemand mit autistischen Zügen, ist sie einfach nicht, wie die meisten von uns, andauernd darauf bedacht, irgendwie sich selber im Sozialen zu verorten. Also ist da jetzt Zustimmung, nicht Zustimmung? Hat der da hinten gezuckt? Findet der das gut? Findet der es nicht gut? Wo stehen die anderen und sowas? Ja? Also wir Menschen sind ja wirklich sehr Herdentiere. Das ist auch nicht schlecht. Ist an sich, aber es kann manchmal verhängnisvoll sein, nämlich dann, wenn man einen Richtungswechsel initiieren muss. Also es ist unglaublich schwer, dann zu sagen, ey, Moment mal, da vorne ist der Abgrund, wir gehen jetzt mal doch lieber nach links oder sowas. Ja? Ich glaube, dass es deswegen Greta Thunberg einfach nicht so schwer fällt und das gibt mir doch ein bisschen zu denken, dass einerseits unsere größte Stärke, dass wir soziale Wesen sind, kooperative Wesen sind. Und natürlich müssen wir die Sache zusammen schaffen. Ich denke übrigens nicht, Individuen leben und engagieren sich nicht alleine. Ja? Ich finde, das ist kein Widerspruch, Individuum oder Struktur.
Zum Richtungswechsel, Frau Seskin, zählt auch, dass wir über Flächenverbrauch und Fleischproduktion und Tierverzehr reden müssen.
Ja, und auch da zum Beispiel, da sagt man, ja, vegan, das ist ja nur so auf einer Konsumebene, ist der Einzelne. Nee, ist nicht nur auf der Konsumebene. Wir müssen natürlich auch dafür streiten, dass einfach keine zum Beispiel Schweine mehr gemästet und nach China verkauft werden, wo sie jetzt wegen der afrikanischen Schweinepest viele Tiere gekeult haben, wie es so komisch heißt. Ja? Und da haben sie einen großen Bedarf an Schweinefleisch. So viel zum Thema idyllische Ökodiktatur in China, so ist es nämlich auch nicht. Also man muss natürlich auf einer individuellen Ebene und auf einer gesetzlichen, auf ganz vielen Ebenen kämpfen und sich engagieren und und Ideen entwickeln und Ideen vorantragen. Ich denke, wir dürfen da auch nicht so nach dem einen Königsweg suchen. Ja, so oft, so was ist der Schlüssel, um die Gesellschaft zu verändern? Es gibt nicht den Schlüssel, es gibt mehrere Türen. Ja, und wir müssen versuchen, mehrere Schritte durch mehrere Türen zu machen. Deswegen ist das, glaube ich, gar keine Konkurrenz der verschiedenen Vorgehensweisen.
Aber es ist doch interessant, Herr Nassi, auch in die Runde gefragt, dass die Klimadiskussion schon hier bei uns am Tisch und auch in den Familien durchaus wie ein Spaltpilz wirkt. Ne? Da gibt es, sagen wir mal, vielleicht eine ältere Generation, für die Wohlstand, Reichtumsmehrung ein wichtiges Ding ist. Das waren sozusagen die Nachkriegsloyalitäten, die Wiederaufbau-Loyalitäten. Jetzt sind Generationen am Werke, die das plötzlich irgendwie einreißen wollen und dass sich da manche nicht mit einverstanden zeigen, ist doch nur zu verständlich, Herr Nassi, oder?
Naja, aber so konfliktuös ist das in unserem Gespräch doch gerade gar nicht. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, jetzt sozusagen im Hinblick darauf, dass wir vielleicht in manchen Sachfragen nicht ganz einig würden, aber zumindest das Problem doch sehen, dass es den direkten Zugriff nicht gibt. Also ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass es den nicht gibt. Ich bin zum Beispiel auch ziemlich sicher, dass wenn es den Zugriff gäbe, wenn Sie sozusagen an dieses kapitalistisch-kommunistische Form von China denken, ich glaube nicht, dass die diese Probleme eher lösen werden als liberale Demokratien wie bei uns. Also ich würde nicht nur sagen defensiv, das müsste doch bitte auch unter liberal-demokratischen Möglichkeiten gehen. Ich glaube, dass es nur unter diesen geht, weil eine wirkliche Verhaltensänderung nur möglich ist, wenn man sozusagen Leute dazu bringt, dass sie wenigstens das, was sie tun sollen, auch wollen können. Und das geht tatsächlich nur in demokratischen politischen Strukturen und das wird auch wahrscheinlich nur in ökonomischen Strukturen geben, die man nicht vollständig durchreguliert. Die werden dann nämlich auch nicht kreativ sein. Zurzeit sind sie zum Teil auch nicht kreativ und die Frage ist eben, welche Rahmenbedingungen können das am besten? Darauf werden wir auch jetzt keine Antwort geben. Ich würde gerne sozusagen noch den Hinweis geben, dass geplanter sozialer Wandel fast nie einer ist, der sozusagen für das Ganze gleich funktioniert. Die ein für alle Mal und für alle Lösungen, die wird es nicht geben. Wir brauchen Modellprojekte, die funktionieren und die dann ausstrahlen können. Ich würde als Politik solche Modellprojekte mit viel Geld fördern und mit viel Ideen fördern, um dann auszuprobieren, was geht.
Sehr interessant. Das heißt, sagen wir mal, dass Bürgerbegehren und solche Dinge schon sowas wie Pilotcharakter haben von innen heraus, Frau Martinsen, oder?
Ja, das ist ein gängiges Modell. Es gibt aber auch jetzt zunehmend Zukunftsforschung. Das wurde ja immer so ein bisschen belächelt und das ist vielleicht auch nicht ganz wissenschaftlich nach bisherigen Standards. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Herr Nassehi hatte die Kreativität angesprochen. Und ich war letztens zu einem Workshop, der vom BMBF gefördert worden war, wo wir uns tatsächlich solchen
Bundesministerium Bildung, Forschung.
Ja, ne? Entschuldigung, genau, das hätte ich noch erklären sollen. Wo wir uns solchen Zukunftsszenarien gewidmet haben, verschiedene Expertinnen und ein ganz bunter Haufen. Und da habe ich gedacht, das ist etwas, was man viel, viel häufiger und nicht nur im Elfenbeinturm der Wissenschaft machen sollte, sich da, darüber auseinandersetzen. Und das ist ja das, was uns die Schülerinnen
zeigen.
Kommunale
Zukunftslabors, sowas?
Ja, und auch, ich finde, Sie haben die Familie schon angesprochen, es muss überall diskutiert werden. Und dann werden sich die Ideen auch schon einstellen. Also wir werden das hier so, also im Oberseminar des Radios sozusagen, gar nicht hier vorschlagen können, sondern wir müssen einfach besser zuhören. Ich glaube, dass es Ideen, charismatische, auch schon längst gibt. Wir müssen sie aufgreifen.
Das heißt, geplanter sozialer Wandel mit Klimapaket durch Bundestag alleine, das ist okay, aber reicht nicht. Es sind dann eher die Diskussionen am Spielfeldrand des Fußballfeldes, Herr Nassi, wenn Sie über das neue Auto mit dem Kumpel reden?
Naja, also ich bin selten auf dem Fußballfeld und ein neues Auto
kaufen. Verführe Sie gerade zu Geständnissen?
So ist es nicht. Ich habe übrigens auch ein Auto, ein viel zu großes, kein SUV, um es sozusagen der Wahrheit die Ehre zu geben. Aber jetzt ernsthaft, ich meine, solche Labors, die brauchen wir tatsächlich. Ich habe das mal in einem Buch, das Parlament der Funktionen genannt. Das ist etwas großspurig formuliert. Aber sozusagen
das ist doch charismatisch.
So eine Idee zu haben, dass man an bestimmten Orten Leute zusammenbringt, die normalerweise nicht zusammenkommen, die je unterschiedliche Interessen haben, die man womöglich bündeln kann, ökonomische, politische, rechtliche, alltägliche und so weiter. Ich glaube, dass man darüber tatsächlich Dinge machen kann. Vielleicht sind die wichtigsten Akteure in Zukunft auch nicht mehr Staaten oder Länder, sondern tatsächlich die Städte und die Regionen, an denen man dann sozusagen übersichtliche Projekte ausprobieren kann. Ich meine, die Gesellschaft ist schon viel schlauer, als man manchmal so denkt. Man muss das halt fördern und tun. Der Staat, den wir heute brauchen, ist vielleicht ein weniger regulierender als ein moderierender Staat, der solche Dinge stark macht. Das mag man jetzt naiv zeigen, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich wird es nur in solch einer Form gehen.
Ob Beethoven in Zeiten von Artensterben seine 6. Sinfonie, die Pastorale, noch mit so viel Vogellauten komponiert hätte, weiß ich nicht. Musiker jedenfalls bei der Hamburger Elbphilharmonie, der Soloposaunist, haben die 4 Jahreszeiten von Vivaldi nämlich schon umgeschrieben und dem Klimawandel angepasst. Da gibt es jetzt mehr Blechbläser als Symbol für Naturkatastrophen und weniger Triller als Symbol für Vogelstimmen gibt es auch. Wie der Klimawandel klingt, klären wir bei der nächsten Diskussion im Deutschlandfunk. Meinen Gästen hier sage ich ein herzliches Dankeschön für eine angeregte Diskussion und meinen Hörern einen guten Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Die Klimafrage passt in kein Paket. Industrienationen unter Druck. Es diskutierten die Politikwissenschaftlerin Franziska Martinsen, der Soziologe Armin Nassehi und die Publizistin Hilal Sezgin. Die Gesprächsleitung hatte Michael Köhler.